Darf ich Martin Burgi nach vorne bitten? Ich möchte ihn ganz kurz vorstellen. Professor Dr. Martin Burgi hat etwas mit der Schweiz, mindestens etwas, beinahe gemeinsam. Er kommt ganz aus dem Süden Deutschlands. Und das ist ein großer Unterschied zum Norden, wie ich dann in Deutschland lernen musste. Denn Deutschland sei ein Vielstämmevolk, also er kommt aus einem benachbarten Stamm. Er wurde 1964 in Ulm an der Donau geboren. Und das Fachliche ist kompliziert, ich habe es nicht abgesprochen, ich versuche es mal, ein kleiner Teil auf eine ganz einfache Art zu erklären. Wenn es hier Junge gibt, die gerne im Schwarzwald Mountainbike fahren, quer durch alles hindurch, und wissen möchten, wie die Gesetzeslage ist und wie die Theorie hinter dieser Gesetzeslage ist, ob man das darf oder nicht, dann wäre er einer der führenden Fachmänner für sowas. Das darf man so sagen. Er hat 1993 seine Dissertation geschrieben, Erholung in freier Natur, Erholungssuchende als Adressaten staatlichen Umweltschutzes vor dem Hintergrund von Gemeingebrauch. 1998 die Habilitation, funktionale Privatisierung und Verwaltungshilfe. 1999 ist er auf den Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Ruhr-Universität Bochum berufen worden. 2003 hat er den Ruf zurück an seine Heimatuniversität Konstanz abgelehnt, worauf die Ruhr-Universität noch heute stolz ist. Zurzeit ist er Dekan der juristischen Fakultät und hat viele andere wichtige Funktionen innen. Er war 1,5 Jahre im Senat, das ist der Ruhr-Universität, das ist vielleicht nicht so wichtig, hat dort aber die neue Verfassung, also für hier meine ich, für uns war das sehr wichtig, hat dort die neue Verfassung für die Ruhr-Universität geschrieben und es fertiggebracht mit sehr viel Kompetenz und auch menschlicher Geschicklichkeit, dass die Ruhr-Universität jetzt einen Hochschulrat ungefähr nach dem Modell des Basler Universitätsrates hat. Also so gibt es eine kleine Basler Beziehung. Er wohnt mit seiner Familie, Frau und 2 Kindern, in Münster in Westfalen. Und ja, hat natürlich zahlreiche Publikationen, ist in der Beratung der Regierung tätig von Nordrhein-Westfalen. Immerhin ein Land, das 3-mal so viel Bewohner hat wie die Schweiz und auch der Bundesregierung in Berlin. Und er wird jetzt mit uns einen Text lesen, den wir normalerweise das Gleichnis vom verlorenen Sohn nennen, aber in der Theologie dann doch auch immer wieder unsicher sind, ob das die richtige Bezeichnung ist, weil es ja 2 Söhne sind und ein Vater sind. Jetzt sind wir sehr gespannt. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
Ja, lieber Peter Wick, lieber Herr Rothen, ganz herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme, einen wunderschönen guten Morgen nochmal an Sie. Sie muten sich Unglaubliches zu, von einem Fach in das andere zu springen. Ich kann auch nicht mit Bildern natürlich dienen. Das brauche ich aber nicht, weil ich hier ein Bild zu behandeln habe, nämlich ein Gleichnis. 2 Beobachtungen vorneweg. Ich habe noch nie, obwohl ich viel Vorträge halte, in einem so schönen Saal gesprochen. Und normalerweise ist es immer so, dass der juristische Teilnehmer der einzige in Anzug und Krawatte ist. Da es Samstag ist, habe ich keinen Anzug mitgeführt, sondern eine Jeans an. Ich hoffe, dass Sie damit leben können. Als Peter Wick mich ansprach, rief mich an und fragte, ob es einen Bibeltext gäbe, der mir spontan einfiele, zu dem ich etwas sagen könne, weil er mich schon immer beschäftigt hat. Und ich habe sofort gesagt, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das war unklug, weil er mich daraufhin sofort für diese Veranstaltung verhaftet hat. Und mich seither verschiedene Sorgen plagen. Die erste Sorge ist, dass ich natürlich kein Theologe bin, aber das ist ja wesensmäßig das Prinzip dieser Veranstaltung, soll ja gerade sein, dass man das nicht ist. Über diese Sorge kann man also hinwegkommen. Ich bin aber auch kein Rechtsphilosoph oder Rechtsgeschichtler, sondern eigentlich jemand, der sich eher in der Dogmatik des geltenden Rechts, die Rechtsgeschichtler nennen das despektierlich ein Geltendrechtler, das ist so abwertend, weil die Vergänglichkeit des geltenden Rechts damit zum Ausdruck gebracht wird. Ich mache auch nicht Staatskirchen oder Kirchenrecht, sondern wie eben gesagt wurde, in erster Linie interessieren mich eigentlich die Beziehungen zwischen dem Staat, in einem ganz weiten Sinne die Europäische Union, einschließend zur Wirtschaft, also ein Thema, was nun heute von elementarer Evidenz wieder ist, diese Arbeit Erholung und freier Natur, tilge ich irgendwann aus dem Verzeichnis, weil ich immer damit vorgestellt werde. Das ist natürlich eine hübsche Sache, aber die doch jetzt eine Weile zurückliegt. Ich habe natürlich auch keine ausgeprägten Kenntnisse im schweizerischen Recht, was eine weitere Sorge begründet. Und außerdem bin ich Dekan und habe deswegen eigentlich gar nicht Zeit. Allerdings ist man als Dekan so ein bisschen wie ein Vater, der verschiedene Söhne hat, die verschiedene Wünsche an ihn richten und gerecht behandelt werden wollen bei der Verteilung, sodass wir da schon eine erste Verbindung finden können. Sie sehen, ich habe alle Sorgen über Bord geworfen und lasse mich gerne auf das Experiment ein. Ich möchte jetzt nicht so sehr etwas Geschlossenes aus meinem Fach berichten, das könnte ich auch gar nicht, weil die Juristen, was meine Suche ergeben hat, sich mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn eigentlich nicht beschäftigen. Also das wird nicht wahrgenommen, nicht als Problem oder als Anstoß gesehen, sodass ich da jetzt auch gar nichts berichten könnte. Ich glaube, was Sie wollen, ist aber auch etwas anderes. Sie wollen, dass ich an den Text herangehe mit diesem ganz anderen Vorverständnis von jemand, der in der Rechtsordnung sich ja überwiegend bewegt. Das ist natürlich völlig subjektiv und auch von persönlichen Einschätzungen geprägt, aber ich glaube, der Reiz für Sie, vor allem auch für die Bewohner des Studienhauses, ist es ja nun, vielleicht einen anderen Interpretationshorizont zu sehen, und das ist eigentlich das, was ich versuchen will, allerdings gesprächsweise. Ich werde, glaube ich, die Zeit nicht vollständig ausschöpfen, sondern vielleicht doch am Ende auch gleich Einschätzungen von Ihnen, die genauso subjektiv dann sein können, natürlich entgegennehmen. Nur noch kurz, worum es nicht gehen wird, ist das damalige Recht. Obwohl der Text zum damaligen Recht eine ganz erhebliche Beziehung hat, schon der Anfang, nicht? Der Anfang ist das damalige Erbrecht. Der älteste Sohn bleibt auf dem Hofe, der andere bekommt seinen Anteil und kann damit in die Welt gehen. Das ist natürlich ein rechtlicher Beginn. Ohne diese Rechtslage wäre die ganze Geschichte nicht stimmig, wahrscheinlich nicht einmal geschrieben worden. Ich sage das ohne jede Genugtuung. Wir wollen das nicht verfolgen. Ich möchte auch nicht so ein paar kleine Unregelmäßigkeiten und rechtliche Arabesken, die man beim Lesen, als Jurist liest man sofort einen Text auf, wo stimmt da was nicht, wo widerspricht sich etwas. Das will ich aber nicht behandeln, ich will es aber kurz sagen. Nicht der jüngere Sohn ist am Anfang ganz tapfer, er sagt, am Anfang, als er wieder zurückkommt, sagt er, ich will wie der Tagelöhner zurück zu meinem Vater und wie der letzte Knecht soll er mich behandeln. Als er vor dem Vater steht, ist davon keine Rede mehr. Sofort rutscht er wieder in die Sohnesrolle, bietet dem Vater nicht mehr explizit an, dass er wie ein Knecht arbeiten will. Also da ist schon eine Widersprüchlichkeit, die ein Anwalt entdecken würde. Der Ältere ist nicht besser. Der Ältere sagt ganz am Ende, der Jüngere habe mit Dirnen oder Huren, wie in dem hiesigen Text steht, in der Fremde das Geld verprasst, wovon in der ganzen Geschichte aber nie die Rede ist, im objektiven Teil. Und auch der ältere Sohn, das er gar nicht wissen kann, weil er nicht dabei gewesen ist. Also das ist eigentlich eine Falschaussage, eine Denunziation. Nein, er denunziert den anderen Sohn vor dem Vater. Und die letzte Unstimmigkeit oder Merkwürdigkeit, gestern ist bereits von der feministischen Theologie die Rede gewesen, auch aus rechtlicher Sicht ist es merkwürdig, dass in der Geschichte die Mutter überhaupt nicht auftaucht. Entweder gibt es sie nicht, vielleicht gibt es, aber sie hat sie gar nichts zu sagen. Nicht heutiges Rechtsverständnis ist natürlich, dass die Eltern Mutter und Vater sind und beide gemeinsam die Erziehung der Kinder handhaben. Also wie gesagt, da könnte man schon einiges tun, aber das wollen wir natürlich nicht. Ich möchte Interpretationshorizonte wie gesagt, vielleicht mit Ihnen zusammen im Gespräch entwickeln, und zwar in drei verschiedenen Rollen des Vaters. Zunächst im Kern der Geschichte der Vater als schlichtes Elternteil, als gütiger Papa. Das ist der engste Bereich. Dann gehe ich eine Rolle weiter und frage, ist der Vater aber nicht mehr, ist er eben nicht auch Oberhaupt eines Sozial- und Wirtschaftsverbandes? Das ist die Familie eben auch ein Sozial- und Wirtschaftsverband. Im konkreten Fall dieser Geschichte ist es sogar ein richtiges Familienunternehmen, was betrieben wird, wodurch ganz andere Verantwortlichkeiten hinzukommen. Und die letzte Rolle, die ich mit Ihnen erörtern möchte, ist natürlich, wenn man den Vater ersetzt geistig durch den Staat, das ist überhaupt nicht fernliegend, wir sprechen ja vom Vaterstaat, wie ist es eigentlich dann, kann auch der Staat so mit seinen Untergebenen, in Anführungszeichen, verfahren, wenn einer in dieser Weise versagt hat, wie in der Geschichte der jüngere Sohn. Das ist das, was wir machen sollten. Ich glaube, es ist aber doch sinnvoll, wenn ich kurz, vielleicht etwas schneller auch den Text nochmal mit Ihnen zusammen lese. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht, und er teilte Hab und Gut unter sie. Jetzt kommt zuerst der jüngere Sohn. Dieser sammelte alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Wie gesagt, da bleibt später nicht mehr viel von übrig. Jetzt aber zuerst der Vater. Er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Jetzt kommt der ältere Sohn. Er war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragt, was da wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Jetzt noch einmal der Vater, der sprach zu ihm, mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Nun zuerst zu der engsten Rolle, die der Geschichte am unmittelbarsten wohl zugrunde liegt. Noch zuerst aber, wie kommt man überhaupt dazu, zu unterscheiden zwischen dem Vater und diesen Söhnen und später dann sogar noch den Vater als Staat zu beziehen? Das liegt meines Erachtens an der Struktur des Textes, der im Grunde anknüpft an das, was wir gestern gehört haben bei Herrn Bleek, nämlich an die Unterscheidung zwischen der Wirkebene der Gesellschaft, in der die einzelnen Akteure unter sich sind, heiraten, Kinder haben, Familien gründen, Vereine und so weiter, einerseits, und dem Staat als davon abgegrenzter Wirkeinheit andererseits. Die Geschichte hat genau diese zwei Ebenen. Die Ebene der Söhne, der Knechte, der Tagelöhner, das ist die Gesellschaft gewissermaßen. Und die Ebene dieses Vaters. Der Vater ist eine davon abgetrennte, eine Art übergeordnete Instanz. Man könnte ihn durchaus auch im gestrigen Sinne als die Obrigkeit hier bezeichnen. Das heißt, die Geschichte lebt davon, dass dieser eine den anderen in einer gewissen Weise übergeordnet ist und dass er Entscheidungen treffen kann, die die anderen zu akzeptieren haben. Auf seine Entscheidungen ist das, was die anderen tun oder nicht tun, bezogen. Aus diesem Grunde ist ja auch dieser Vater natürlich das Bild für Gott selbst, der nun auch ganz zweifelsohne in dieser anders entgegengesetzt oder Überordnung steht. Und wenn man, das ist die Struktur, jetzt rein äußerlich betrachtet, ohne Wertung, und bei dieser Struktur klingt aber schon an, was für mich jedenfalls ganz zentral ist, dieser Vater ist vielleicht eben nicht nur ein gütiger Vater, ein Elternteil, dazu wie gesagt gleich, sondern er ist doch auch eine Ordnungsmacht. Und wenn er eine Ordnungsmacht ist, dann kommt automatisch auch das Recht ins Spiel, denn die Ordnung ist rechtlich festgelegt, und zwar ihrer Legitimation nach, aber auch ihren Grenzen nach und des Inhalts dessen, was die Ordnung dann darstellen soll. Und darum geht es mir eigentlich, aber wie gesagt, erst ein Stückchen später. Zuerst beginnen wir mit der Kernrolle, die dem Text am eindeutigsten zugrunde liegt und wo wir am wenigsten Konflikte wahrscheinlich auch noch haben werden, nämlich in der Rolle als gütiger Papa, wenn ich das so sagen darf, als schlichtes Elternteil. Wie gesagt, der andere Elternteil fehlt ja in der Geschichte. In dieser Rolle nur, wenn man es nur so sieht, der Vater und dieser eine jüngere Sohn, ist das ja eine wunderschöne Geschichte. Und man wünschte sich, wenn man in einer ähnlich misslichen Lage ist wie der jüngere Sohn, einen solchen Vater. Das ist der Kern sicherlich. Ich möchte auch über alles andere diesen natürlich jetzt nicht verschütten. Wir haben ja viele ganz junge Leute hier, die sollten jetzt nicht auf falsche Gedanken kommen. Ich glaube, das ist der eigentliche Kern, nicht? Dieses Zweierverhältnis, in dem Güte waltet, in dem am Anfang schon Chancen eröffnet werden, nicht? Er gibt ihm seinen Teil, lässt ihn völlig frei, unkonditioniert, ohne Auflage ziehen und nimmt ihn im Grunde völlig sanktionsfrei, jetzt immer schon richtig gesprochen, wieder zurück, obwohl in der Zwischenzeit allerhand schief gelaufen ist. Also das ist schön, wobei ich den Theologen fragend, bin da jetzt also völliger Laie, sagen würde, ist das nicht ein bisschen das, was Bonhoeffer als billige Gnade bezeichnet, was hier geschieht? Aber wie gesagt, mehr will ich dazu schon nicht mehr sagen, mangels Inkompetenz. Schon in dieser Kernrolle hat die Geschichte aber Züge, die sie weniger schön machen. Weil es ja nicht eben eine Familie ist mit nur einem Sohn, wie heute üblich, sondern mit einem Kind, sondern mit zwei Kindern, es ist dieser andere Sohn da. Wenn wir nun auf diesen sehen, zunächst, dieser reagiert beleidigt. Man könnte sagen, das ist eine beleidigte Leberwurst. Er spürt, glaube ich, auch ein Stück die Einseitigkeit seines eigenen Lebensentwurfs. Ich habe in theologischen Stellungnahmen auch gelesen, dieser sei auch keinesfalls vorbildlich, sondern habe sich einseitig nur blind dieser Ordnung unterworfen und genauso unfrei sei er im Grunde wie der andere. Das spürt er jetzt in dieser Situation. Hinzu kommt das Beleidigtsein. Er ist zurückgesetzt. Nun, das ist subjektiv und man kann sagen, gut, soll sich nicht so haben gewissermaßen. Nur es ist natürlich schon objektiv so, dass ihm zu Ehren offenbar nie gefeiert worden ist. Nicht? Das heißt, in den ganzen Jahren dazwischen hat er gearbeitet, er kommt ja auch in der Geschichte vom Felde, hört die Musik von ferne, das heißt, er ist täglich unter Kuratelle offenbar des Vaters, er arbeitet, er hat keine tätige Wertschätzung jedenfalls erfahren. Der Vater versichert ihm am Ende die Wertschätzung, aber er hat keine tätige Wertschätzung erfahren, das heißt, ihm zu Ehren wurde nie gefeiert, das ist der objektive Teil der Geschichte. Und dieser Teil, bei aller Freude, wie gesagt, ist ein erster Kratzer gewissermaßen am Vaterbild. Noch ganz bevor wir auf die Idee, ist der Vater überdies eine Ordnungsmacht, wo er, wie ich sagen will, noch mehr versagt, ist er schon in dieser Rolle des gütigen Papa nicht völlig außer Fehl und Tadel gewissermaßen, weil er eben nicht nur ein Kind hat, sondern zwei und diesem einen gegenüber ein Defizit offenbart. Trost allerdings, das ist dem staatlichen Recht bis heute gleichgültig. Das heißt, was hier geschieht in dieser reinen Zweier- oder Dreierbeziehung, das ist der interne Bereich der Familie, wenn man so will, ein rechtsfreier Raum. Der Staat hofft, dass dort alles zum Guten läuft, aber er greift hier nicht ein. Nach einem Wort von Ernst Wolfgang Böckenförde ist das, was in der Familie intern geschieht, eine Verfassungsvoraussetzung, auf die der Staat angewiesen ist, das Gemeinwesen ist darauf angewiesen, dass diese Dinge funktionieren, aber er kann selbst das nicht garantieren. Das heißt, er muss darauf hoffen, dass die Väter, Mütter schon das Richtige tun werden, in diesem ganz engen Innenverhältnis. Da haben wir also noch nichts mit dem staatlichen Recht zu tun, sodass ich das, was jetzt hier aus meiner Sicht etwas kritisch schon ist, auch gar nicht auf das Recht beziehen könnte, weil der gütige Papa ist eben noch nicht eine Ordnungsmacht. Und damit komme ich zum nächsten Teil und frage, ab wann oder inwiefern ist er eine Ordnungsmacht, das heißt in seiner Rolle als Familienoberhaupt, als Leiter des Sozial- und Wirtschaftsverbands Familie. Dieser Begriff Sozial- und Wirtschaftsverband kommt Ihnen möglicherweise merkwürdig vor. Er ist ein Originalzitat des Bundesdeutschen, allerdings Bundesverfassungsgerichts. Und es ist auch in der Verfassung selbst, nicht nur in Deutschland, darin angelegt, dass wir sagen, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Gemeinschaft. Also nicht nur, man hofft, dass da schon alles zum Rechten geht, sondern die Rechtsordnung sieht, dass die Familie ein Verband ist, der gleichzeitig Teil eines größeren Ganzen ist, von dem auch negative und positive Effekte auf das andere, auf dieses Übergeordnete ausgehen. Und das ist in diesem Text ganz eindeutig vorhanden. Also die Einbeziehung jetzt dieses Verbandes aus dem rein Privaten in eine größere Ordnung. Wie gesagt, schon der Anfang, ohne die erbrechtliche Grundlage käme es zu dem ganzen Ablauf nicht. Dem Sohn wird ausgezahlt, der Vater darf dies, vielleicht muss er es sogar, das klingt ein wenig an. Ich will das, wie gesagt, nicht vertiefen, aber hier ist ein normatives Element. Es ist nicht einfach so, dass er ihm am Anfang das Erbteil gibt, sondern das ist in einer Ordnung festgelegt, weil das damalige Recht dieses für sinnvoll erachtet gegenüber Familien- und Wirtschaftsverbänden. Dann hat dieser Vater Knechte, nicht umgekehrt. Das heißt, es ist irgendwo geregelt, dass er der Chef und die Knechte die Nachgeordneten sind. Er hat einen Hof, der offenbar gut läuft. Es werden Feste gefeiert, alle kommen hinzu. Also das ist aus heutiger Sicht ein florierendes Familienunternehmen, was hier vor uns steht. Und es ist völlig eindeutig, auch in der heutigen Wirtschaftsordnung, gerade in der Schweiz, jetzt vielleicht nicht in Basel, wenn man auf diese ganz großen Unternehmen schaut, die Schweiz insgesamt doch sehr stark bis heute geprägt ist durch mittelständische und Familienunternehmen. Und das Familienunternehmen ist eine Fortsetzung des Familienverbandes in den wirtschaftlichen Bereich hinein. Ein Mikrokosmos, der intern strukturiert ist, aber dadurch natürlich gleichzeitig, so wie die Rosinen gewissermaßen, auch Teil einer größeren Gesamtstruktur. Und wenn man nun in dieser Rolle wieder auf den Vater blickt, wie gesagt, ich hoffe ja, Ihnen Interpretationshorizonte öffnen zu können, wenn man in dieser Rolle auf den Vater blickt, erscheint er oder überzeugt er auch wieder nur teilweise. Positiv in dieser Rolle ist auch wieder, eröffnet Chancen. Nicht? Das ist ja unser ganzes freiheitliches System. Es werden wirtschaftliche Chancen eröffnet. Der Sohn bekommt am Anfang eine enorme Geldsumme offenbar, mit der er vielleicht seinerseits einen neuen Familienbetrieb mit Knechten und so weiter hätte aufziehen können. Das ist positiv. Positiv ist auch, dass er am Ende natürlich nicht maßlos zurückgestoßen wird, dass man ihn aufnimmt, im Grunde wieder eine neue Chance eröffnet. Schön finde ich auch die Einbeziehung der Knechte in der Geschichte. Das zeigt auch wieder das Familienunternehmen. Nicht die Knechte sind eben nicht außen vor, einfach nur Angestellte, die auch zu dieser Uhrzeit vielleicht schon gar nicht mehr da wären, sondern sie sind Teil der Gemeinschaft, die in die Freude mit einbezogen werden. Es wird ein Wir-Gefühl, heute würde man sagen, eine Corporate Identity geschaffen, dadurch, dass alle sich an dem zurückkehrenden Sohn erfreuen. So weit, so gut auch hier wieder, aber in dieser Rolle als Familienoberhaupt, als kleine Ordnungsmacht, überzeugt er doch nur ganz sehr teilweise, in dem, was ich eben gesagt habe. Überzeugt nicht, schon am Anfang. Ich finde überhaupt, dass der Anfang der Geschichte zu schnell meistens abgehandelt wird, nämlich dieses vollkommen unkoordinierte Geben. Nicht? Also ohne jede Maßgabe, Anleitung, ich meine, das reicht negativ, auch nur Anleitung, Begleitung, Supervision, wie das in der Sozialarbeit heißen würde, schickt er ihn gewissermaßen in die Welt, weite Welt hinaus mit diesem erheblichen Batzen Geld, mit dem der Sohn dann offenbar nicht umgehen kann, was der Vater vielleicht auch schon durchaus hätte vorhersehen oder in sein eigenes Überlegen einbeziehen können. Das Oberhaupt eines sozialen Wirtschaftsverbandes sollte besser so jedenfalls nicht handeln. Und das gilt auch bei der Rückkehr. Die Rückkehr, wie gesagt, erfolgt jedenfalls in der Geschichte. Vielleicht geht sie weiter, das weiß ich nicht. Aber in der Geschichte ohne Sanktion. Das heißt, der Jüngere hat alles durchgebracht, mit oder ohne Huren, das lassen wir dahinstehen, aber er hat es durchgebracht, er kommt mit nichts zurück. Das Oberhaupt dieses kleinen Verbandes, auf den alle schauen, und nicht nur der Sohn, sondern auch die anderen Knechte natürlich fragen, wie verfährt er jetzt in dieser Lage, wie würde er verfahren, wenn ich später vielleicht auch in dieser Lage wäre. Diese alle erleben, dass nichts Negatives geschieht und dass also keine Anreize eigentlich gesetzt werden, sich besser zu verhalten. Weder wird am Anfang ein Anreiz gesetzt, gibt es einfach weg, noch wird am Ende ein Anreiz gesetzt, es ist keine Sanktion. Er bezieht auch, was ich auch spannend finde, den Älteren in seine Entscheidung nicht ein. Er sagt ja ganz am Ende, alles ist mein und dein. Er tut so ein bisschen, als ob sie irgendwie zusammen sind dem Jüngeren gegenüber. Aber das ist nicht ganz ehrlich, finde ich, weil zuvor schon die Entscheidung getroffen ist, allein durch ihn. Er verkündet sie dem Älteren, er will sie ihm etwas schmackhaft machen, indem er sagt, das, was jetzt hier geschieht, ist von uns beiden. Aber eigentlich hat er es alleine gemacht und angeordnet. Und, wie gesagt, durch dieses Verhalten beschwört er möglicherweise eine Gefahr für das ganze Familienunternehmen hervor. Denn dieses Geld ist nun weg. Möglicherweise geben sich Schulden daraus, die man später an anderer Stelle in diesem anderen Land zurückzahlen muss. Wobei, das habe ich jetzt auch unterstellt, das steht nicht in der Geschichte fairerweise. Aber wie gesagt, der Gesamtverband wird jedenfalls durch die Aktion nicht gestärkt. Fragen wir jetzt an dieser Stelle auch aus der Sicht des heutigen Rechts, wie sind da eigentlich die rechtlichen Impulse für die Familie als Sozial- und Wirtschaftsverband? Das ist zum einen natürlich im Familienrecht. Das deutsche Familienrecht des bürgerlichen Gesetzbuchs besteht aus einer dreistelligen Zahl von Paragraphen. In der Schweiz wird das nicht anders sein. Das heißt, es ist ein sehr detailliertes Regelwerk, wie gesagt, nicht für die private Rolle des gütigen Papas, die wir vorhin behandelt haben, aber zur Strukturierung der Familie in dieser eben geschilderten Rolle. Das heißt, es ist genau geregelt, wer hat welche in Anführungszeichen Befugnisse. Da wäre auch die Mutter überhaupt nicht beiseite zu schieben, weil sie natürlich gleichwertig solche Befugnisse hätte. Und wenn eine Familie noch dazu ein Unternehmen hat, wie es hier der Fall ist, kommt das ganz normale Gesellschaftsrecht dazu. Es ist ein eigener Zweig des Gesellschaftsrechts in allen freiheitlichen Staaten, das Recht der Familienunternehmen. Es gibt ganze Anwaltskanzleien, die sich spezialisiert haben auf die Beratung von Familienunternehmen. Und diese Beratung ist in erster Linie eine Beratung bei der Gestaltung dieser Binnenstruktur. Das heißt, dass man eben nicht, wenn man ein 20-köpfiges Familienunternehmen hat, am Anfang unkoordiniert einen Drittel des Gesamten oder die Hälfte weggibt, sondern dass man natürlich Vorkehrungen treffen muss, was geschieht für die Übrigen, was geschieht in diesem Betrieb, was geschieht für seine Arbeitnehmer, die dem Ganzen hilflos ausgesetzt sind, die Knechte und Tagelöhner und so weiter. Ein letzter Punkt, wo das geltende Recht jedenfalls andere Impulse setzt bezüglich des Vaters als Oberhaupt des Verbandes, ist natürlich das Recht der Erbschaftssteuer. In Deutschland hat man jetzt ungefähr 2 Jahre lang von morgens bis abends darüber gerungen, wie die Erbschaftssteuer neu ausgestaltet werden soll. Ein wesentlicher Grund für die schwere Niederlage der CSU in der Bayerischen Landtagswahl liegt darin, dass die bis dato getroffene Regelung den Menschen in Bayern nicht gefallen hat, weil sie, unter anderem weil sie, als ungünstig für Familienunternehmen empfunden worden ist. Also wir sehen, welche enorme Bedeutung dieser Aspekt hat. Jetzt ist ein Kompromiss gefunden worden, der sicherstellen will, Steuerrecht ist ein Teil der Rechtsordnung, Kompromiss, der sicherstellen will, dass die Fortführung eines Familienunternehmens möglich bleibt, auch nach dem Tode des Erblassers, das heißt nach dem Wegfall der bisherigen Ordnungsmacht und auch dann, wenn einer oder mehrere der Söhne nicht in der Lage ist, den Betrieb fortzuführen. Das heißt, die staatliche Gemeinschaft signalisiert hier, wir lassen denen die Steuer, wir verzichten auf die Steuer, damit diese Einheit weiter funktionieren kann, trotz des Wegfalls der Ordnungsmacht. Nicht? Das heißt, in der Eigenschaft als Familienoberhaupt ist anders als im Text der heutige Vater und die heutige Mutter in ganz erheblicher Weise in rechtliche Strukturen eingebaut und der Text vernachlässigt diese Rolle ganz, während das Recht sie ganz intensiv ausgestaltet. Das wirft natürlich die Frage auf, warum hat der Text das überhaupt nicht, ist ihm offenbar völlig gleichgültig. Ich habe dafür eine kleine Erklärung, die ich ganz am Ende dann aber erst sagen möchte, weil wir zunächst noch die nächste Rolle einbeziehen wollen, auch die letzte schon gewissermaßen, nämlich die Rolle des Vaters als Staat. Das ist jetzt schon ein Bild auch wieder natürlich. Also in der Geschichte steht der Vater, glaube ich, eindeutig als Familienoberhaupt, bestenfalls. Das heißt, der Text gibt noch das her, was ich bisher gesagt habe. Was ich jetzt überlegen möchte, geht über den Text hinaus, ist aber nicht fernliegend, wenn ich Sie daran erinnern darf, dass anfangs ja die Grundstruktur ist, die Gesellschaft, sprich die Söhne, die Tagelöhner, die Knechte einerseits und dieser übergeordnete andere. Nun ist natürlich im Gleichnis der Schritt sofort vom Vater zum Gott. Aber jetzt mal gedanklich zu überlegen, wie ist es, wenn man sagt, der Vater ist der Staat? Wie sieht es dann eigentlich aus? Das finde ich spannend, zumal ich nun eben Staatsrechtler bin und mich da eher beschäftigen wollte und konnte, auch nur als in den Untiefen des Familienrechts. Und wir haben ein Bild, wie gesagt, wo man jetzt der Frage nachgehen müsste, wo kommt dieses Bild her? Aber wir reden, in der Schweiz auch nehme ich an, aber in Deutschland jedenfalls, bis heute durchaus selbstverständlich von Vaterstaat. Bis in die Boulevardpresse hinein, nicht zum Jahr, jetzt kommen immer so Artikel, zum Jahresende mehr Geld vom Vaterstaat holen, dran denken, dieses und jenes absetzen von der Steuer und so weiter. Also der Vaterstaat ist ein geflügeltes Wort bis heute und insofern ist es, glaube ich, spannend, dieser letzten Rolle nachzugehen. Das ist jetzt nicht nur Ordnungsmacht für den Mikrokosmos dieser Familie oder auch des Familienunternehmens, sondern für das ganze Gemeinwesen, also nochmal ein Schritt weiter. Für den Staat des Thomas Hobbes, den Herr Blekes dann bereits vorgestellt hat, der natürlich in den nächsten 200 Jahren dann weiterentwickelt worden ist zum Verfassungsstaat heutiger Prägung, dessen Legitimation, aber auch dessen Grenzen in Deutschland und in der Schweiz, in der Bundesverfassung, in Deutschland im Grundgesetz festgelegt sind, sodass also dieser Leviathan in verschiedenste Bindungen natürlich eingefangen ist und sein Schwert, wie viele sagen, nur noch ganz stumpf ist, schon eher ein ganz harmloser, softer Staat. Es gibt auch schon Bücher, der unsichtbare Staat, während früher mit der Pickelhaube natürlich sehr sichtbar. Ich will das nicht vertiefen, jedenfalls der Vaterstaat ist heute, und zwar seit 200 Jahren oder 100 Jahren jetzt auch schon wieder, eine in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten, jedenfalls im westlichen Rechtskreis, das Erfolgsmodell schlechthin, nicht? Die Bürger haben ihm die Macht übertragen, wir haben das gestern gehört. Dafür ist er aber sehr stark gebunden. Er ist auch nicht irgendwer, sondern er ist von uns gewählt durch Wahl alle 4 oder 5 Jahre. Zwischendurch kann das zurückgenommen werden und alles, was er macht, ist insbesondere an die Grundrechte gebunden. Und jetzt überlegen wir mal, wie aus der Sicht des Staates hier das Verhalten des Vaters wieder durch verschiedene Rechtsgebiete anzusehen wäre. Zunächst das, was er ja vor allem tut, nämlich diese großzügige Hilfe, diese großzügige Unterstützung, Wiederaufnahme des jüngeren Sohnes. Da ist man natürlich sehr versucht zu sagen, das ist der Sozialstaat, der hier in Erscheinung tritt. Es wird gewährt Solidarität. Solidarität mit diesem Schwachen, der in Probleme geraten ist, Hungersnot, der zurückkehrt, nichts mehr am Leibe hat, dem wird Hilfe angeboten durch diese Ordnungsmacht, jetzt als Staat gesehen, des Vaters. Das heißt, Hilfe, Solidarität, das sind bis heute natürlich in der Rechtsordnung angelegte Elemente. Das deutsche Grundgesetz hat eigens ein Sozialstaatsprinzip im Verfassungstext sogar verankert. Das ist also schon ganz weit weg von dem Leviathan und ganz nahe an unserer Geschichte. Es wird dem Schwachen Hilfe angeboten. Da muss man allerdings ja sehen, dass die Notlage, in die der Sohn geraten ist, nicht unverschuldet entstanden ist. So sind die Juristen nicht. Sie fragen gleich wieder, hat er irgendwie selber da was gemacht? Er ist nicht unverschuldet, er ist nicht durch Krankheit, Blitzschlag, Behinderung oder dergleichen, sondern er selbst hat, wie im Text wörtlich steht, gebracht. Er hat es sich gut gehen lassen, er hat das Geld durchgebracht. Und dadurch ist er in diese Situation geraten. Und man fragt sich jetzt daher, als Staat würde man sich fragen, was ist eigentlich mit der Eigenverantwortung von diesem Sohn? Er ist ja ein Erwachsener am Anfang, nicht? Der also nicht mehr jetzt als Kind behandelt werden kann. Er ist ein Erwachsener, der nicht gut verantwortungsvoll mit dem ihm Anvertrauten umgegangen ist. Das heißt, seine Eigenverantwortung wird in dem Text vernachlässigt. Sie spielt keine Rolle. Im Vordergrund steht die Solidarität. Die Eigenverantwortung, an die wird im Grunde gar nicht angeknüpft. Ich hatte vorhin schon gesagt, keine Anreize. Weder gibt der Vater am Anfang einen Anreiz, dass man eigenverantwortlich handeln möge, noch reagiert er am Ende darauf, dass nicht eigenverantwortlich gehandelt worden ist. Und das ist ein Spannungsfeld, in dem sich die heutige Rechtsordnung massiv und zentral durch verschiedene Teilfelder befindet, nämlich die Spannung zwischen Solidarität und Eigenverantwortung. Das heißt, mehr Solidarität oder mehr Eigenverantwortung. Das muss täglich, wöchentlich, politisch, und die Umsetzung der Politik ist das Recht, ausgemändelt gewissermaßen werden. Und genau in diesem Spannungsverhältnis befindet sich unser Text, und so ist er eine Art Paradigma für die gesamte Sozial- und Wirtschaftsordnung. Und das möchte ich jetzt abschließend an 3 bzw. 4 Gebieten noch einmal kurz mit Ihnen durchgehen. Ich beginne jetzt wieder mit dem Steuerrecht. Das Steuerrecht ist das Recht des Steuerstaates. Dass das ganz wichtig ist, haben wir gestern auch schon gesehen. Nicht das erste war am Ende des Textes, dass man die Steuern zahlen soll an diesen Staat. Warum? Weil das seine Existenzgrundlage ist. Ohne Steuern kann er ja gar nicht arbeiten. Er braucht das Steuergeld. Wenn er anschließend solche tollen Bauwerke in Auftrag geben will, muss er erst Geld haben, dass er sie auch bezahlen kann. Das heißt, schon die Existenz des Steuerstaates setzt Leistung, Leistungsfähigkeit und Eigenverantwortung bei dessen Bürgern voraus. Denn nur wenn diese etwas erwirtschaften, können sie Steuern zahlen und der Staat hat schließlich etwas, wovon er dann seine vielen Aufgaben, einschließlich der Sozialaufgaben, überhaupt bezahlen kann. Und da ist die Geschichte natürlich bemerkenswert. Man muss davon ausgehen, dass der ältere Sohn ja all die Jahre auf dem Hof gearbeitet hat, immer seinen Anteil vergrößert hat, nicht Einkünfte aus landwirtschaftlicher Arbeit, wie das im deutschen Einkommensteuerrecht hieße. Gehen wir davon aus, dass er das angelegt hat, noch zusätzlich Zinseinnahmen generiert hat. Das heißt, dieser ältere Sohn ist ein guter Steuerbürger gewesen. Er ermöglicht der Gemeinschaft, dass sie auf Steuergelder zurückgreifen kann. Der jüngere Sohn tut das nicht. Er geht mit dem Geld von dannen. Heute ist das die Diskussion Vermögensteuer. Das heißt, der Umstand, dass er überhaupt etwas einfach nur so bekommen hat, müsste man den schon versteuern. Würde ich jetzt nicht vertiefen, weil ich kein Steuerrechter bin. Aber Sie sehen, schon diese Rechtsmaterie hat mehrere Bezüge zu dem Spannungsverhältnis. Der Staat braucht Leistungsfähigkeit, weil sie seine eigene Existenzgrundlage ist. Und damit er die solidarischen Aufgaben überhaupt erledigen kann. So ist es übrigens auch in der Geschichte. Die ganze Geschichte ist ja nicht angesiedelt in einem, verzeihen Sie mir den Ausdruck, in einem Hartz-IV-Haushalt. Hartz IV ist heute bundesdeutsches Unterstützungsrecht an dieser Stelle, sondern sie ist angesiedelt in einem Haus- und Hof-Grundbesitzer, weil nur dort diese Verteilungssituation überhaupt entstehen kann. Das heißt, die ganze Geschichte basiert geradezu darauf, dass durch Vorleistungen bei dem Vater dieses Vermögen entstanden ist und bei dem Sohn es entsprechend später wieder fortgeführt werden konnte. Verlassen wir das Steuerrecht und blicken auf das bereits anfangs erwähnte Sozialrecht. Dort sind momentan interessante Verschiebungen zu beobachten. Jedenfalls in Deutschland, in der Schweiz ist nach meinem Eindruck die Verschiebung schon entweder früher erfolgt oder jedenfalls bereits jetzt anders. Berichtigen Sie mich später, wenn ich Fehler mache. Es geht ja nicht um die Details. In Deutschland ist das Sozialrecht jahrzehntelang doch verstanden worden in ähnlicher Weise wie hier der Vater, nämlich im Sinne einer relativ unkonditionierten Unterstützung Hilfsbedürftiger ohne vertiefte Prüfung der Umstände, unter denen die Betroffenen in diese Situation geraten sind. Und diese sogenannte Hartz-IV-Gesetzgebung, die jetzt im Detail, wie gesagt, und auch bezüglich des Namens des Urhebers, der nun tatsächlich im Unterschied zum Sohn mit Huren zu tun hatte, gestatten Sie mir diesen ärgerlichen Hinweis, weil nach einem solchen Mann eine Riesenreform zu benennen, ärgert mich eigentlich jeden Tag, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, jedenfalls ist der Ansatz dieser Reform, die ich neutral schildere, es geht ja nicht, wie gesagt, um Politik, sondern in der Umsetzung dieser Reform sind Tausende von Paragraphen geschaffen worden. Und um die geht es mir. Das ist ja auch eine handwerkliche Aufgabe. Fördern und fordern ist das neue Credo im deutschen Arbeitslosenrecht und Unterstützungsrecht. Das heißt, man fördert, hilft solidarisch dem Arbeitslosgewordenen, man fordert ihn aber auch, indem man Fristen kürzer setzt, indem man Anreize setzt, dass er rascher wieder in Arbeit kommt. Möglicherweise ist in der Schweiz das sowieso selbstverständlich für die meisten, aber in Deutschland war das der eigentliche Bruch mit der vorherigen Linie. Das heißt, man kann sagen, die deutsche Sozialgesetzgebung hat an dieser Stelle den Vateransatz unseres Gleichnisses verlassen und ist jetzt auf dem Wege eher zu einer Orientierung an mehr Eigenverantwortung. Wir haben diese Diskussion noch nicht in Deutschland im Bereich der Krankenversicherung. In der Krankenversicherung wird bis heute nicht gefragt, ob jemand selbst schuld ist an seiner Krankheit. Jetzt keine Angst, dass es jetzt kalt wird, aber man kann natürlich schon überlegen, mein Thema Wiederholung in freier Natur, muss eine Erkrankung, die infolge der Ausübung einer Risikosportart entstanden ist, oder selbst aufgrund der Ausübung des Fußballsportes, der uns ja allen so am Herzen liegt, muss diese Erkrankung durch die Solidargemeinschaft übernommen worden, der Beinbruch während eines Spiels, oder könnte man nicht sagen, wer Fußball spielt, der zahlt einen Vereinsbeitrag, dann kann er auch noch eine kleine Versicherung bezahlen für die Verletzungen, die aus diesem Sport resultieren. Und das Gleiche gilt natürlich für die raucherbedingten Erkrankungen. So, das alles tun wir nicht, wohlgemerkt. Das Recht ist momentan nicht so. In der Schweiz, was ich jetzt aber auch nur so vom Hörensagen weiß, ist das zum Teil offenbar anders. Wir sehen also, dort ist dieses Spannungsverhältnis zwischen Solidarität und Eigenverantwortung bereits in einer anderen Richtung aufgelöst worden, als es im Krankenversicherungsbereich bisher in Deutschland der Fall ist. Ich komme drittens zu einem Rechtsgebiet, das mir selber nun relativ nahe liegt, dem öffentlichen Wirtschaftsrecht. Und in dessen Mittelpunkt steht in diesen Tagen das Bankenaufsichtsrecht. Naheliegenden und in der Schweiz ja auch besonders bewussten Gründen. Was geschieht jetzt momentan im Bereich der Bankenaufsicht? Es geschieht, dass der Staat, interessant auch, diese alte, verschüttet geglaubte Ordnungsmacht, nicht Governance, Multilevel und sowas, sondern der Staat ist der handelt, weil es eine andere Einheit nicht gibt, offenbar, die handlungsfähig ist. Der Staat nimmt Geld in die Hand in unvorstellbarer Höhe und gibt jetzt Banken, die in Not geraten sind, wie der jüngere Sohn. Die Banken sind der jüngere Sohn, das können Sie sich vorstellen. Gibt den Banken Geld als Garantie, damit die Märkte wieder in Funktion kommen. Jetzt stellen Sie sich vor, nach 3 weiteren Jahren guckt man sich das alles wieder an und eine Bank, der Staat jetzt Millionen, wenn nicht Milliarden gegeben hat, kommt nach 3 Jahren und sagt, alles weg, hat alles nichts geholfen, wir sind noch schlechter dran als zuvor. Das würde, glaube ich, jetzt keiner von Ihnen hier im Saal mehr richtig finden. Das heißt, Sie würden doch alle erwarten von dem Staat, der Ordnungsmacht, der jetzt einer Bank einfach so Geld gibt, wie der Vater hier dem jüngeren Sohn, dass er am Anfang doch das deutlich konditioniert. Und so ist das deutsche Paket so ausgestaltet, dass eine Bank, die das annimmt, sich massiven Verpflichtungen unterwerfen muss, dass der Staat in sie hineinregieren kann, dass die Einkommen der Vorstände in dieser Zeit reduziert sind und dergleichen mehr. Das ist diese Gedankenwelt. Man gibt die Hilfe nicht einfach so, sondern man konditioniert sie. Das ganze Subventionsrecht ist auch so ausgestaltet. Wer eine staatliche Subvention bekommen will, muss dafür in Kauf nehmen, bestimmte Beschränkungen im Wohle des Allgemeinwohls, denn das Geld, was er nimmt, kommt ja aus dem allgemeinen Topf, so wie das Geld, was der jüngere Sohn am Anfang bekommt, aus dem Topf des gesamten Unternehmens, ja, stammt. Letzter, nur ganz kurz angesprochener Bereich, weil ich glaube, immer in der evangelischen Kirche, nicht zuletzt, sind immer viele, auch Jüngere, die einen Bezug zu dem Thema Entwicklungshilfe, sogenannte dritte Welt oder eine Welt haben. Deswegen erschien mir das vielleicht noch als letzte Perspektive, auf die globale Hoheitlichkeit bezogen. In der Entwicklungshilfe wurde Jahrzehnte verfahren, wie hier der Vater verfährt. Man hat das Geld weitgehend konditionslos an irgendeinen Despoten gegeben, der es durchgebracht und verprasst hat. Dann wechselte der, dann kam der Nächste, dem hat man wieder Geld gegeben, ich vereinfache jetzt. Das ist alles auch auf rechtlicher Grundlage, in diesem Fall des Völkerrechts geschehen. Und dort hat seit einigen Jahren ein Umdenken eingesetzt, dass man das Geld nun konditioniert, zum Beispiel an den Aufbau demokratischer Strukturen in diesem Land, an den Aufbau einer lokalen Selbstverwaltung, also das gestrige Bild der Leviathan über diesem schönen kleinen Dorf, nicht in der Schweiz, die Landgemeinde Appenzell außer Roden oder Innerroden. An das wird angeknüpft, denn solche Dörfer gibt es in Afrika ohne Ende. Es ist auch außerordentlich klug, auf diese Struktur zu setzen, anstatt auf den Zentraldespoten. Aber das ist wieder ein rechtlicher Mechanismus, der durch Anreize versucht zu vermeiden, dass am Ende alles futsch ist. Ein weiterer letzter Satz dazu, auch die Wahrung der Religionsfreiheit in dem Empfängerland kann auf diese Weise mit dem gegebenen Hilfsgeld gekoppelt werden. Ich komme nun zum Schlussteil, Versuch einer Erklärung. Also mein Fazit ist ja, dass der Staat, dass der Text hier, unser Bibeltext, über den ich sprechen sollte, sich im Grunde nicht interessiert für Ordnung und für Ordnungsmacht. Ja, ganz im Gegenteil, dass er sie sogar eigentlich diskreditiert. Denn der eigentliche Gedanke des Gleichnisses, wie einer der meisten Gleichnisse, die in diesem Kontext stehen, ist ja gerade die Ordnung und die sie tragenden Pharisäer zu kritisieren, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, diese ganzen Geschichten sollen ja deutlich machen, die alte Ordnung, nicht, der Ältere sagt ja auch mal, ich habe mich an die Ordnung gehalten, das wird diskreditiert durch den Text, nicht, das ist das Schlechte. Denn der Vater und damit im Gleichnis Gott ist eben nicht so ein pingeliger an die Ordnung sich haltender, sondern der geht darüber hinweg, indem er großzügig den Jüngeren wieder aufnimmt. Und ich glaube, dieses Anliegen richtet gewisse Denkverbote auf und es wäre vielleicht, wahrscheinlich vollkommen vermessen, ein Anstoß tatsächlich, hoffe ich auch für die eine oder andere theologische Interpretation, deutlicher zu machen, dass die Geschichte, glaube ich, zu Recht natürlich diskreditieren soll, die Hüter dieser damaligen Ordnung, sprich die Pharisäer, das heißt die Anwendung der Ordnung. Aber dass durch diesen richtigen Gedanken leider der Text vollkommen blass und stumm bleibt in der Frage, was ist eigentlich die gerechte und richtige Ordnung? Und noch zuvor in der Frage, braucht man überhaupt eine Ordnung? Das habe ich, glaube ich, jetzt mehrfach deutlich gemacht, dass ein solcher Verband, der doch aus mehr als nur zwei Personen besteht, eine Ordnung braucht und dass man diese auch nicht vollkommen negieren oder in dieser Weise diskreditieren kann. Und ich glaube, was Recht an diesem Text leisten kann, denn Recht ist natürlich automatisch, da geht es immer nur um Ordnung. Das heißt, für Ordnung haben die Juristen eine gewisse Kompetenz. Allerdings, ich will es nicht zu lobend für Juristen enden lassen, neigen sie natürlich wieder dazu, die Ordnung zu überschätzen und am Ende dort zu landen, wo die kritisierten Pharisäer ja schon gelandet sind. Und um das zu vermeiden, sind Veranstaltungen wie diese wichtig, nämlich der Dialog zwischen den verschiedenen Sichtweisen. Und wenn ich ein Stück diesen Dialog ermöglichen oder weiterführen konnte, dann hat es mich sehr gefreut, weswegen ich die verbleibenden, Sie sehen, ich habe eine Uhr sogar vor mir, die verbleibenden 10 Minuten auch gerne noch jetzt für weitere Anstöße zur Verfügung stünde. Danke.
Ganz herzlichen Dank, jetzt sage ich doch zuerst etwas dazu. Mir ist es jetzt besonders merkwürdig ergangen, weil wie du grundsätzlich methodisch an diesen Text rangegangen bist, das ist so nahe und ähnlich, wie wir es machen. Und doch sind ganz andere Sachen rausgekommen. Und das, ja, und das, Nein, und das hat, darin liegt etwas Unheimliches der reformierten Theologie der letzten 200 Jahre. Weil, ganz einfach gesagt, das, was dein Metier ist, das sind bei uns zum Teil sogar Schimpfworte. Stellen Sie sich vor, Gesetz. Kasuistik, kasuistisches Recht, das ist das Allerprimitivste theologisch, also in der Grundlinie. Kasuistisches Recht ist etwas ganz Wichtiges im Rechtswesen. Und auch an meiner Biografie habe ich das jetzt abgelesen. Ich habe mich immer interdisziplinär interessiert, ein Semester Germanistik, ein Semester beim Altphilologen, ein Semester bei Herrn Tammann reingesessen und reingeschlichen bei der Evolutionsbiologie, bei den Medizinern. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, auch nur eine Vorlesung in Rechtswissenschaft zu nehmen. Und der Grund, weshalb das, also ein Grund, weshalb das so lebendig wurde, hast du nämlich schon gesagt, das sind die Pharisäer, die wurden ja auch Schimpfer. All das ist auf dem Hintergrund der Tora. Und jetzt ist das ein Text, das würde ich ganz unterstützen, der hier diese Anwendung problematisiert und da aber dann für, dass es überhaupt Ordnung braucht, keine Antwort gibt. Da gibt es andere Texte. Im nächsten Kapitel kommen die schon, reicher Mann und armer Lazarus. Schockierend, wie gerecht das dort geht. Aber es ist kein Wunder, dass so ein Text zu einem Leittext unserer Theologien geworden ist und andere Texte viel weniger. Jetzt muss ich kurz mal... das hat mich sehr bewegt. Ja?
Ich bin selber auch Jurist und habe jetzt sehr interessant gefunden, Ihren Approach zu diesem Text. Für mich steht etwas anderes eigentlich im Vordergrund. Sie haben sehr deutlich hervorgehoben, wie man als Jurist eigentlich schockiert ist über das Verhalten dieses Vaters, das den Grundsätzen unserer rechtsstaatlichen Verteilungsgerechtigkeit so ins Gesicht schlägt. Und ich denke, das ist aber vom Autor dieses Gleichnisses, und hier spricht ja Jesus, ist das genauso gewollt. Also Jesus setzt eigentlich voraus, dass eine wache Zuhörerschaft gerade deswegen schockiert ist und sofort wahrnimmt, dass dieser Vater hier sich eben gerade nicht so verhält, wie wir es von einem gerechten Familienvater auf dieser Erde und von einem gerechten Staat erwarten und erwarten dürfen, sondern der Vater im Gleichnis ist nun wirklich Gott und eben nicht der Staat und nicht ein Papa in der Familie, sondern hat von Anfang bis Ende die göttliche Qualität. Und Adressaten des Gleichnisses sind dann nicht die Pharisäer, denen Jesus hier irgendeine Kritik unterjubeln will, sondern sind der jüngere Sohn zuerst und der ältere Sohn dann auch. Das sind die Adressaten. Und dem Jüngeren wird gesagt, also das sind allen Menschen, denen es schiefgelaufen ist und die Fehler gemacht haben und sich mit Schuld beladen haben, denen wird gesagt, ihr könnt vom himmlischen Vater Gnade und Wiederaufnahme erwarten, wo ein irdischer Vater und ein irdischer Staat euch nicht wieder aufnehmen könnte. Das ist der große Unterschied zur irdischen Gerechtigkeit. Und dem älteren Sohn, dem Frommen, der mit voller Compliance mitläuft mit der Kirche und ihren Geboten, sagt er, du kannst vom himmlischen Vater keine Anreize erwarten für dein Wohlverhalten. Es gibt keine Belohnung hier und jetzt. Vergiss das. Deine Belohnung ist die Gemeinschaft mit mir. Du warst immer bei mir. Du wirst es bleiben. Das muss dir genügen, aber du kriegst weder irgendwelche irdische noch andere Schätze ausgesehen. Das muss dir genügen. Und insofern ist die göttliche Gerechtigkeit eben eine andere als die irdische. Das könnte von diesem Gleichnis im Wesentlichen gemeint sein.
Ja. Okay. Wenn man gleich antworten soll, das ist ein ganz zentraler Punkt. Genauso, damit habe ich mich auch bis heute und würde es auch weiterhin tun, immer getröstet. Dass ich sage, ach so, das ist nur für das Verhältnis von Gott. Ne? dann ist es vollkommen d'accord. Ob das so ist, kann ich nicht beurteilen. Das ist eine Frage, die die Theologen beurteilen müssen. Ist es tatsächlich so, dass es der Vater ausschließlich 1:1 verwendet wird als Bild für das Verhältnis von Gott? Dann würde ich nicht einen einzigen meiner Sätze aufrechterhalten. Dann hätte man aber das Thema, hätte ich gar nicht behandeln können, weil ich natürlich über das Gottesrecht ja nicht sprechen kann und sollte, sondern ich muss ja auf diese andere Ebene gehen. Nochmal, ich kann nicht beurteilen und ich hätte auch gar kein Plädoyer in der Frage, ob es eine andere Dimension hat. Denn das ist natürlich die alte Frage, wie politisch gewissermaßen sind solche Texte? Bezieht sich es tatsächlich rein auf die Innerlichkeit des Verhältnisses zu Gott, zu den Menschen, wo ich vollkommen bei ihnen bin, oder hat es weitere Dimensionen? Und wenn es diese hat, das müssen die Theologen oder sie alle für sich beantworten, dann kämen aber, glaube ich, diese weiteren Interpretationshorizonte dazu. Insofern beruht das, was ich gesagt habe, auf einer Unterstellung gewissermaßen, die ich jedenfalls hier gar nicht auflösen könnte.
Also ich denke, das Wichtige ist, was wir vorgeführt haben, bekommen von beiden Worten jetzt aus juristischer Sicht, ist ja, das können Sie alle mitbeurteilen, Theologen und Nicht-Theologen, dass jedenfalls ein Problem unserer Zeit in diesem Spannungsfeld liegt, wo eben der biblische Text, der etwas über Gott sagt, aufgelöst wird und durchsichtig und flüssig gemacht wird zu dem hin, was Väter und Staaten leisten können und sollen. Und das ist ja natürlich ein wirkliches Problem der Vergottung des modernen Staates, nicht? Also da können wir noch lange dann darüber nachdenken, die göttlichen Qualitäten des Staates. Hier hat mir ein guter Basler Finanzmann vor etwa 10 Jahren gesagt, wissen Sie, der Staat, der ist der Einzige, der die Finanzen garantieren kann, denn ihm eignet Perennität, also Unvergänglichkeit. Und ich habe ihm dann gesagt, das ist eine theologische Qualität. Glauben Sie wirklich, das sei so? Ich weiß nicht, was er heute sagen würde. Damals war er sich sicher.
Ja, hat damals wie heute Unrecht im Vergleich zu Ihren Instanzen, in Anführungszeichen, zu Unrecht, ich bin ja selbst evangelischer Christ, aber er hat Recht, und das hat er wahrscheinlich auch gemeint, im Vergleich zu den Wirtschaftsunternehmen. Und das ist doch in den letzten Jahren alles andere als selbstverständlich gewesen, diese Einsicht.
Wir müssen leider unterbrechen, aber und Sie merken, ich möchte schon hier 2 Sachen sagen. Wir haben im Vorstand darüber diskutiert, wird das hier zugänglich gemacht, auch später. Jetzt denke ich, das ist eine Riesenaufgabe, die auf uns zukommt, das in guter Form zugänglich zu machen. Wir haben uns nicht abgesprochen, wir haben alles aufgenommen und müssen dann mit den Referenten besprechen, wie wir das machen sollen. Und dazu haben uns die Kräfte und die Zeit nicht gereicht. Die Zeit nicht. Sie läuft auch jetzt noch immer wieder. Aber ich denke, und wir haben gesagt, wir schalten das dann bei Gelegenheit auf, wenn wir uns abends absprechen können, auf unserer Homepage, nicht www.studienhaus.ch, und wir werden es unseren Mitgliedern kommunizieren, und das ist ein guter Grund, dass Sie Mitglied werden, dieses Trägervereins. Dass die alle Unterlagen und auch die Vorstandsmitglieder haben mich ein bisschen besorgt angesprochen, es hätten noch nicht alle, die jetzt dann Mittag essen wollen, dort bezahlt, und unsere Kassierin macht da ganz ernste Augen. Also man muss noch dann an diesem Tisch vorbei, wobei jetzt möchte ich dann zum Mittagessen kommen. Ja. Also ich möchte auch bei dieser Gelegenheit Frau Schmidt danken, die wirklich viel Arbeit jetzt geleistet hat für uns hier, damit wir nicht nur den Google-Hopf backen, das war das Kleinste, nicht, aber das so kleine, feine Sachen. Vielen, vielen Dank, also jetzt gehen wir essen. Ich hoffe nicht, die Welt tendiert zum Chaos. Und das ist auch unsere Anmeldeliste, ist uns aus dem Ruder gelaufen, denn wir haben laufend jetzt mündliche Ab- und Zusagen noch bekommen. Es wird ein kleines Chaos geben und es wird nicht einen Gott präsent geben hier, der mit einem Wort Ordnung schafft. Wir sind entlassen, nicht unkonditioniert, aber doch in eine gewisse Mündigkeit, nicht? Und das heißt auch, ich hoffe in eine christliche Mündigkeit. Das heißt, darf ich das noch zu Ende führen? Ja. wir müssen, also sie müssen sich dann ein bisschen selber organisieren und auch ein bisschen freundlich sein, und wir haben einen professionellen Partyservice, der wird uns schon helfen und wir teilen, was da ist. Also das, aber wir, also wir haben die Grundaufteilung, es gibt Leute hier mit einer Gruppe, die sich STL nennt, die gehen alle in diese Richtung dann, und die sollen sich nicht nach dem Alphabet verhalten, sondern nach ihrer Herkunft, wie sie schon eingerichtet sind. Dann, wie gesagt, die Referenten und die Vorstandsmitglieder gehen mit den Buchstaben R bis Z hinunter, R bis Z runter in die Hofstube und die anderen A bis T hinauf in den Gemeindesaal. Aber bevor wir uns jetzt erheben und dann dorthin gehen, gebe ich noch einmal unserem Präsidenten das Wort.
Ich möchte mich nochmals ganz herzlich bedanken bei dir. Wir haben einen Fachmann für geltendes Recht. Geltendes Recht hat sehr viel mit Form, formaler Gestaltung der Gesellschaft zu tun. Es gibt andere Fächer, die sich der Form widmen, vielleicht ganz wenig dem Inhalt. Aber die Theologie, das habe ich vorher angesprochen, die hat sich sehr, sehr auf den Inhalt gestürzt und lange die Form sehr vernachlässigt. Jetzt gibt es aber in Basel einen ganz berühmten Wissenschaftler aus dem 20. Jahrhundert, der gegen den Mainstream sich ganz der Form zugewandt hat, der Biologe, Zoologe Adolf Portmann. Und da hat es ein Buch in Basel gegeben, das ist so The Best Of, ausgewählte Texte, herausgegeben von David Senn, Lebensforschung und Tiergestalt, und so als Basler Geschenk, kleines, möchten wir dir das
geben. Dankeschön. Danke. Ja.